Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Das ist der Doppelpunkt Forum. Jedes zehnte Kind zwischen 6 und 18 leidet an seelischen Störungen. Es hat Angst, es ist hyperaktiv, es hat Mühe, sich in der Schule zu integrieren und zu konzentrieren. Es stört den Unterricht oder ist depressiv. Die Zahl der Kinder- und Jugendpsychiater hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Und der Konsum des Medikaments Ritalin, der hat sich in der Schweiz in dieser Zeit verachtfacht. Zu dem Resultat ist eine neue Studie vom Kanton Zürich gekommen, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zu Winterthur gemacht hat. Immer mehr psychisch kranke Kinder, immer mehr verhaltensauffällige Jugendliche, immer mehr Diagnosen ADHS, sogenannte Zappel-Philipp-Syndrom. Was ist denn eigentlich los mit unseren Kindern? Gibt es wirklich mehr Problemfälle? Oder haben sich die Grenzen zwischen dem normalen und anormalen Kind im Vergleich zu früher einfach nur verschoben? Das sind Fragen im heutigen Doppelpunkt-Forum. Christina Schultes, sie leitet das Gespräch und stellt ihre Gäste gerade selber vor.
Ich habe 3 Gäste in der Runde. Es ist das der Christian Ziegler. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er ist von Thun und Vater von 2 erwachsenen Töchtern. Der Christian Ziegler verschreibt den Kindern etwa die Auritalin. Er sagt aber auch, die Schulen stecken in einer Zwickmühle, weil sie mit widersprüchlichen gesellschaftlichen Forderungen konfrontiert sind. Der Druck der Schulen, hyperaktive Kinder mit Ritalin zu behandeln, hat deutlich zugenommen. Der Christian Ziegler hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel «Aufmerksamkeitsstörung bei Kindern». Auch in der Runde ist Andrea Lanfranchi. Er ist ehemaliger Schulpsychologe der Stadt Zürich. Er ist Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie und Dozent und Forscher an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Er kommt von Meilen, ist Vater von 2 Kindern im Teenageralter. Andrea Lanfranchi weiss, warum Kinder beim Schulpsychologen landen und wie man ihnen helfen kann, auch ohne Psychopharmaka. Und in der Runde ist Dorothea Deppen, Physiotherapeutin. Sie ist selber ADS-Betroffene mit Ritalin-Erfahrung. Sie kommt von Zürich. Sie ist Mutter von 3 Kindern im Teenageralter. 2 davon sind ADS-betroffen. 1 Sohn wird mit Ritalin behandelt. Sie sagt, wenn man einem Kind Ritalin in der richtigen Dosis gibt, ist es eine gute Hilfe. Sie sagt aber auch, dass es nicht bei jedem Kind das richtige Mittel ist. Christian Ziegler, jedes 10. Kind seelisch-psychisch gestört. Verleihen eine Zahl, die verschreckt. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich eine Tatsache, dass wir Menschen auch leiden, dass wir auch seelisch leiden. Und gerade das Erschrecken zeigt ja auch, dass wir gesellschaftlich ein Problem haben. Nämlich, dass wir seelische Leiden abschaffen wollen. Und das geht nun mal nicht. Es ist ja auch so, dass man sagt, jeder 10. Erwachsene leidet an einer Persönlichkeitsstörung und die entstehen irgendwo in der Kindheit. Also ich würde sagen, ein Stück weit ist normal, dass man das heutzutage wahrnimmt, dass das so ist.
Sie praktizieren ja schon länger. Ist das jetzt eine Zahl, wo Sie sagen, das hat auch zugenommen, stark zugenommen in einer kurzen Zeit?
Ich würde nicht sagen, dass es stark zugenommen hat. Ich würde sagen, es hat zugenommen. Und das hängt mit den Bedingungen zusammen, wie Kinder aufwachsen. Einerseits sagt man ihnen, sie sollen sich selber verwirklichen. Und ich sage dem, wir haben alle unser wilde Tier in uns rein. Und wenn man sich selber will verwirklichen, will das auch raus. Andererseits haben wir keine Freiräume mehr. Es wird alles verbaut, es wird alles reglementiert. Wir hocken vor dem Fernsehen. Und die Spannung zwischen, dass wir unser Wildtier mehr rauslassen dürfen, aber keinen Platz dafür haben, führt dazu, dass Spannungen halt dann sichtbarer werden.
Andrea Lanfranchi, Sie sind Schulpsychologe gewesen. Ist auch bei Ihnen jedes 10. Kind vorbeigekommen?
Ja, also in der Schulpsychologie kommt ungefähr jedes 10. Kind vorbei, ja. Aber das heisst nicht, dass jedes 10. Kind krank ist oder eine psychische Störung hat. Also die Zahl der Diagnosen nimmt zu. Und das heisst aber nicht, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen zunimmt. Und es ist aber schon so, dass der Bedarf steigt. Und das sieht man gerade bei dem ADHS. Die Leute sind sensibilisiert und die Leute wissen auch, dass beispielsweise Medikamente helfen. Und dann kommen Lehrerinnen und sagen den Eltern, gehen Sie mal zum Kinderpsychiater, Ihr Sohn dürfte mit Ritalin viel besser lernen.
Das heisst ja manchmal auch, wir haben es gehört, es gibt jetzt auch viel mehr Fachleute, dass es dann plötzlich auch viel mehr Kranke gibt, eben zum Beispiel Kinder.
Das ist schon so, obwohl die Kinderpsychiater beispielsweise sagen, dass es immer noch zu wenig gibt und Schulpsychologen auch. Aber es ist so, es hat früher in Tessin eine Studie gegeben von einem Herrn Domenighetti über Gebärmutterentfernung bei den Gynäkologen. Und dort, wo es meiste Gynäkologen gibt, gibt es meist Hysterektomien und bei den Frauen von den Gynäkologen gibt es aber am wenigsten. Und so ist es auch mit der Logopädie, wo viele Logopädinnen gibt es viele Kinder mit Sprachstörungen und das ist auch an der Uni, wenn es Professoren gibt für Verhaltensgestörte und Pädagogik, gibt es dann auch Verhaltensgestörte.
Dorothea Deppen, Ihre Reaktion als Mutter auf diese Zahl? Sie das gehört, jedes zehnte Kind seelisch, psychisch gestört.
Also meine erste Frage ist, was heisst denn überhaupt krank? Was heisst psychisch krank? Ist jedes Kind, das stört, wo auffällt, wo anders ist wie der andere, wo vielleicht eine ADS oder ADHS-Diagnose hat, ist wirklich jedes Kind krank? Und meine persönliche Meinung ist ganz klar nein.
Haben Sie sich dann müssen dagegen wehren, gegen den Begriff, vielleicht gegenüber den Lehrern und anderen Leuten im Umfeld von Ihren Kind?
Wehren in dem Sinn vielleicht nicht. Ich bin viel angefindet worden oder angegriffen worden im Sinn von, müsste es ihnen halt mal eine rechte Struktur geben oder müsste es ein bisschen strenger sein, du bist viel zu lasch. Wenn die Kinder richtig erzogen wären, dann wäre alles anders. Und mach nicht aus seinen gesunden Kind Gestörte und so weiter. Aber die Tatsache ist, meine Kinder haben Probleme und immer noch in der Schule oder immer wieder, nicht alle gleichzeitig, Gott sei Dank, aber immer mal wieder, dass ausgeschlossen werden, dass Sachen nicht mitbekommen, dass sie in die Schule gehen und dann haben sie eine Prüfung und haben von der nichts gewusst. Ecken da bei den Kindern, werden gemobbt, die Probleme sind da und damit war auch mein Bedürfnis da gewesen, einen Weg zu finden, wie man die Kinder unterstützen kann, nicht weil ich die Kinder als krank empfinde, sondern weil ich gesehen, dass die Kinder leiden darunter, dass sie anders sind und durch das Schwierigkeiten haben in der Gesellschaft.
Es ist ja so, der Begriff, den Sie genannt haben, vom Beschuldigen, ist ja ein spannender Teil jetzt von Ihrer Geschichte. Und ich würde behaupten, wir sind noch nicht weiter im Umgang mit unseren schwächeren Kindern, weil wir nicht die richtigen Lösungen finden, um ihnen zu helfen. Und ich würde sagen, das Beschuldigen ist sicher eine von den Fehllösungen, die uns ganz sicher nicht weiterhilft.
Schauen wir doch das mal an, unter was denn die Kinder leiden. Wir haben jetzt hier von ADS geredet, aber das ist ja ein Teil davon. Andrea Lanfranchi, was haben die Kinder gehabt? Was sind das für Ausformungen von Auffälligkeiten bei diesen Kindern? Wer ist zu ihnen gekommen?
Ja, also in der Schulpsychologie kommen alle möglichen Probleme und sehr häufig ist nicht das Kindesproblem, sondern beispielsweise die Situation, wo das Kind lebt und über die ist die einweisende Instanz das Problem. Aber wenn wir jetzt von der Kind ausgehen, dann gibt's alle möglichen Auffälligkeiten, also Kind, wo Ängste haben oder Kind, wo beispielsweise Aufmerksamkeitsstörungen haben, Kind, wo hyperaktiv sind oder depressiv sind, all das, was ein bisschen abweicht von dem, was die Leute sagen, das sei normal. Und das ist ein entscheidender Punkt, oder? Was gilt denn als normal und was gilt denn als abnormal? Und das können wir selber definieren.
Und sind denn die Kinder für Sie krank gewesen?
Ich habe einzelne Kinder, die krank sind, ja, die wirklich krank im Sinn von Leiden, von wirklich ein seelischer Schmerz. Und da kann man schon von Krankheit reden. Es gibt es gibt psychische Krankheiten. Die meisten Kinder sind auffällig und nicht krank. Es geht auch darum, dass wir mit allen Beteiligten schauen. Gibt Situationen, wo vielleicht eben eine Diagnose nützlich ist? Ich meine, wenn man einem Kind immer sagt, du bist frech oder du setzt dich nicht ein oder du bist unangepasst und du musst besser folgen und das geht über Jahre und die Eltern sind im Stress und dann kommt ein Kinderpsychiater und sagt, dieses Kind hat ADHS und das kann für die Eltern sehr entlastend sein.
Jetzt wollte ich eine Frage, wer möchte eine Diagnose? Sind es vor allem die Eltern? Oder vielleicht auch der Lehrer, der sagt, ich will jetzt wissen, was mit dem Kind los ist und dann geben wir ihm Ritalin und dann haben wir wieder Ruhe?
Beide. Und sicher auch die Eltern. Und die Eltern sind, glaube ich, schon entscheidend in dieser ganzen Geschichte.
Gut, ich würde jetzt natürlich eher das Kind wieder in den Mittelpunkt stellen. Und Frau Deppen und auch Sie, Herr Lanfranchi, haben gesagt, es geht ums Leiden vom Kind. Tun wir doch jetzt mal Krankheit auf die Seite, weil das ist ein zu schwieriger Begriff, den vielleicht Soziologen lösen können. Aber ich glaube, für das Kind ist auch wichtig, dass man es anerkennt in seinem Leiden. Oder dass man es unterstützt, sein Leiden zu erkennen und damit umzugehen. Wie nachher die Erwachsenen dem sagen, das ist für das Kind dann vielleicht sekundär.
Können Sie mal erzählen von Ihren Patientinnen und Patienten als Kinderpsychiater? Was sind das für Kinder, die zu Ihnen kommen? Was haben die für Probleme?
Das ist natürlich ähnlich, wie der Herr Lafranchi gesagt hat. Bei mir kommen Kinder, die schon an x Stellen waren und dann ich dann fast manchmal die letzte Hoffnung bin. Das sind dann vielleicht eher schwierigere Probleme, auch wie zum Beispiel das Tourette-Syndrom mit den Tics. Oder,
also was wäre das für ein Tic, den ein Kind hat, das zu Ihnen kommt?
Tourette-Syndrom ist
also ein Beispiel für einen Tick, oder?
Komplexe motorische Ticks, oder? Wo dann noch andere emotionale Begleiterscheinungen hat.
Also, dass man zum Beispiel ausschlägt, oder?
Ja, genau. Oder später dann mal anfängt zu schreien. Dann gibt es natürlich sicher auch ADS Kinder, die zu mir kommen. Es gibt Kinder, die in der Schule auffallen und niemand kann sie irgendwie beruhigen. Es gibt Kinder, die daheim auffallen, die frech sind und die Eltern mögen ihnen nicht mehr zu Schlag kommen. Es gibt auch Kinder, die gemobbt werden und es kommen immer mehr Kinder mit dem Asperger-Syndrom. Das ist ein leichter Autismus, aber bei normaler Begabung. Und die kommen oft sehr drunter in der Schule, weil sie ihre tägliche Bewältigung vom Alltag eigentlich noch mehr Schwierigkeiten haben als ADHS-Kinder.
Ja. Wie fallen denn die auf, die Kinder mit dem Syndrom?
Dass sie ihren eigenen Weg gehen, dass sie zurückgezogen sind, dass sie andere Arbeitsabläufe haben bei der Bewältigung von Schulaufgaben.
Sie haben vorher von Kindern geredet, die frech sind, die nicht aufpassen, die vielleicht nicht folgen. Ich nehme an, wir haben heute auch einen ganzen Haufen Hörerinnen und Hörer, die solche Kinder haben.
Ja, klar, ja. Was ist hier
wo noch nicht bei Ihnen vorbeikommen mit Ihren Kindern, beim Kinderpsychiater?
Ja, wie soll man sagen, wir sind in unserem Beruf, wir sind Anbieter von einer Dienstleistung und die können die Leute in Anspruch nehmen, wenn sie Bedürfnisse haben. Also, es ist ja auch eine Frage, was ist eine seelische Störung? Und da gibt es auch gesellschaftliche wie soll man sagen, übereinkommen, dass man sagt, ein Leiden ist dann eine seelische Störung, wenn es erhebliche Beeinträchtigungen in Bewältigung vom Alltag oder vom Wohlbefinden gibt.
Also jetzt speziell beim Kind, oder gilt das vielleicht dann auch für die Erwachsenen, für die Eltern?
Sagen wir mal so, bei den Kindern gibt es die Störungen, die nach außen gehen und die nach innen gehen. Wenn die Störungen nach innen gehen, dann leiden die Kinder selber darunter. Bei den externalisierenden Störungen, die nach außen gehen, dann leiden natürlich vor allem die Eltern und das Umfeld darunter. Und das ist bei Verhaltensstörungen und bei ADS oft so, dass das Umfeld leidet. Ja.
Schauen wir doch hier ein Beispiel mal an, Dorothea Deppen. Wie hat denn das angefangen? Also, ich nehme an, irgendwann ist ja dann auch ein Zeitpunkt gekommen, wo Sie gefunden haben, jetzt stimmt vielleicht etwas nicht mehr mit meinen Kindern, jetzt ist es vielleicht nicht mehr normal. Sag ich jetzt mal ein bisschen provokativ.
Ja, ich denke, man kann nicht sagen, das ist ein Zeitpunkt gekommen, wo es plötzlich anders gewesen ist oder plötzlich krank gewirkt hat oder so. Ich bin schon in einer Familie aufgewachsen, wo man ein bisschen anders gewesen ist. Ich habe auch als Kind gelernt. Wir sind anders als die anderen, so wie die anderen anders sind als wir. Also jeder Mensch ist anders.
Was war denn anders gewesen bei Ihnen? Vielleicht auch bei Ihnen als Kind?
Also bei mir als Kind, ich bin motorisch sehr unruhig gewesen. Ich bin stundenlang in der Primarschule hinter dem Stuhl gestanden, weil ich immer gegagelt habe und dann jemanden umgekehrt bin oder mit den Fingern getrummelt habe auf dem Tisch. Und wenn es dann halt hinter dem Stuhl so weitergegangen ist, bin ich in die Ecke gestanden und manchmal bin ich halt auch vor der Tür gewesen, einfach wegen meiner motorischen Unruhe. Und insofern ist das für mich nichts Spezielles gewesen mit meinen Kindern, wo vor allem der Jüngste motorisch sehr unruhig ist.
Darf ich zuerst noch zurückkommen auf Ihre Kindheit? Hat man dann dort auch etwas unternommen? Also Ihre Eltern oder die Lehrer? Oder sind Sie einfach ein bisschen wild gewesen und fertig?
Ich war ein Wildes, ich war ein Freches. Ich habe auch etliche Kopfnüsse eingefangen, noch in der Primarschule. Das hat man damals noch ausgeteilt. Ja, zum Glück bin ich auch gut intelligent gewesen. Das hat dann der Lehrer wieder versöhnt. Dadurch hatte ich nicht so eine schlechte Schulzeit gehabt, obwohl ich als sehr störend bin empfunden worden. Ich konnte auch meine Leistungen können bringen.
Haben Sie darunter gelitten als Kind? Sie es noch so in Erinnerung haben?
Also unter der Unruhe an sich nicht. Und dass ich da stehen musste und manchmal vor die Türen raus, das hat mich eigentlich nicht weiter gestört. Was mich gestört hat, ist, dass ich immer lang gebraucht habe, bis ich Freunde gefunden habe. Weil, ja.
Darf ich da eine Frage stellen? Hat es da schon Sonderklassen gegeben, wo Sie in die Schule gegangen sind? Und wären Sie allenfalls auch in einer Sonderklasse gekommen mit diesen Verhaltensweisen? Ich frage mich immer, früher hat man dem Verhalten gesagt, das ist frech und das ist einfach ein Kind, das nicht kann stillstehen kann. Und selbstverständlich haben Sie da auch darunter gelitten, so wie ich Sie verstehe. Ich frage mich einfach, was passiert heute mit so einem Kind? Zuerst gibt es eine Abklärung und eine Untersuchung, dann gibt es eine Diagnose, dann gibt es Ritalin und so weiter. Und in einzelnen Fällen dürfte das nützlich sein, in anderen Fällen vielleicht nicht. Wie wäre es das für Sie, wenn Sie jetzt da in einer Sonderklasse gekommen wären oder irgendeine Diagnose bekommen hätten und vielleicht sogar Medikamente, Ritalin, kennt man seit dem 54.
Das ist irgendwie gar nie zur Diskussion gestanden. Es hat, wenn ich mich richtig erinnere, wohl Kleinklassen gegeben, aber meines Wissens sind dort die drei Kinder reingekommen, die die Leistung nicht haben können bringen und nicht die, die gestört haben. Die, die gestört haben, die sind bestraft worden. Und ich hatte andere in der Klasse, die auf andere Weise gestört haben. Und das Pech hatten, dass sie weniger intelligent waren, weniger schulische Leistungen können bringen und darum vom Lehrer nicht wirklich sind akzeptiert waren. Also für den Lehrer war wichtig, dass seine Schüler gut sind.
Dass die Noten am Schluss noch gestimmt
haben. Und wenn sie blöd tun, müssen sie halt vor die Türe.
Ich bin nicht ganz einverstanden mit Ihnen, Herr Lanfranchi. Ich glaube, meine Aufgabe als Arzt ist Leiden lindern. Also es geht nicht darum, eine Diagnose zu machen primär oder Ritalin zu verteilen, sondern das Kind in seinem Leiden oder die Eltern ernst zu nehmen und nachher mit ihnen zu arbeiten, dass das Leiden gelindert wird. Und für mich ist das vor allem eine Frage, wie man miteinander kommuniziert, dass unter so einer schwierigen Situation, dass es notwendig ist, gerade die familiäre Kommunikation zu verbessern, vielleicht auch die in der Schule. Und dass man Lösungen findet, die verheben und dass man auch sieht, dass die Lösungen bis jetzt vielleicht nicht geholfen haben und dass man neue Lösungen findet. Zum Beispiel bei ADS kann man sagen, ja, dort hilft gar keine Lösung. Sagen wir, Lösungen für Probleme bei Kindern sind oft Ritual. Und Ritual haben bei ADS-Kindern weniger gute Wirkungen als bei anderen Kindern. Und da kann man sich fragen, warum das so ist. Und das ist
darf ich Sie schnell unterbrechen, Herr Ziegler? Tun Sie noch kurz erklären, was die Kinder haben, ADS, für die Leute, die das nicht wissen?
Ja, die ADS-Kinder können sich nicht so gut konzentrieren, sind nicht so aufmerksam. Und da sind wir ja gerade beim Punkt der Ritual. Wenn man den ersten Teil vom Ritual nimmt, wo man sich ein Stück weit einordnen muss, wo man ein Stück weit das Wildtier zurücknehmen muss, die können das nicht, weil sie gar nicht wahrnehmen, weil sie gar nicht aufmerksam sind, was das Ritual jetzt will. Und im zweiten Teil vom Ritual, wo es darum geht, eigene Lösungen zu finden, eigene Vorschläge zu machen, dort sind sie am Umträumen und können auch dort nicht fokussiert sein, um sich selber zu spüren.
Ja. Ich würde gerne zum ADS noch etwas sagen. Sie haben so die zwei gängigsten Symptome, vielleicht auch die bekanntesten Symptome genannt, was generell nicht so bekannt ist, dass ADS-Kinder häufig auch sehr sensibel sind, dass sie zwar stören und durch ihre Stören Reaktionen provozieren und andererseits dann aber die Reaktionen noch viel schlechter als vielleicht ein anderes Kind das mögen verleiden.
Und das ist so,
so wie ein Teufelskreis, ja, wo
das nicht ist.
Und dann haben sie, wenn möglich, eine Impulskontrollstörung. Sie merken zwar, ich sollte das Maul heben, aber es redet, bevor es fertig gedacht hat. Und sie können das nicht stoppen.
Das ist die Frage vom negativen Selbstwert, wo dann wo immer
sich dann vervielfacht.
Kommt,
ja. Genau. Ich möchte in dem Moment noch unsere Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen in die Sendung. An was liegt es, dass so viele von unseren Kindern an seelischen Störungen leiden? Und was kann man aus Ihrer Sicht dagegen tun? Sie können uns Ihre Meinung schreiben. Vielleicht haben Sie auch Fragen an unsere Experten in der Runde. Schreiben Sie uns ein Mail an doppelpunkt@drs1.ch. Ich wiederhole, doppelpunkt@drs1.ch. Später in der Sendung tun wir dann Ihre Meinungen zusammenfassen oder Ihre Fragen in die Runde bringen. Dorothea Deppen, gehen wir doch noch mal schnell zurück zu Ihren Kind. Also, wo Sie ein Kind waren, haben Sie die Diagnose nicht gehabt. Irgendwann sind Ihre Kinder, sage ich jetzt mal, auffällig geworden. Was haben Sie denn unternommen?
Also, ich muss vielleicht sagen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass da so etwas könnte hinter sich an eine Freundin. Und die hat eine Tochter im ähnlichen Alter wie meine Kinder und bei der ist ein ADHS diagnostiziert worden. Und sie hat sich dann mit dem angefangen auseinanderzusetzen und hat herausgefunden, dass man heutzutage weiss, dass sich das nicht einfach auswächst, dass es auch ADHS bei Erwachsenen geben kann. Und ich habe sie dann so ein bisschen ausgefragt und habe immer mehr gefunden, aber das bin ich, das ist mein Sohn, das bin ich, das ist mein Sohn. Und bin dann dem ein bisschen nachgegangen. Weil meine Kinder sind schon vor der ADHS-Diagnose sind sie in psychologischer Abklärung, zum Teil Behandlung gewesen, weil ihnen wie der Laden runtergegangen ist. Sie sind depressiv geworden, zum Teil. Und man hat es dann abgeklärt. Man hat auch bei allen überdurchschnittliche Intelligenz festgestellt.
Sagen Sie schnell, wie hat das denn im Alltag ausgesehen? Sie haben jetzt gesagt, Sie sind depressiv gewesen. Was war sonst noch? Was hat es da für Auffälligkeiten gegeben?
Also sie... Ja, was heisst depressiv bei Kind? Das ist nicht so, zeigt sich nicht gleich wie bei Erwachsenen. Vielleicht können Sie, Herr Ziegler, nachher auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber der eine Sohn hat sein Interesse verloren. Er hat sich er hat nicht mehr übersprudelt. Er hat sich zurückgezogen. Er hat nicht brüllt oder ist irgendwie so, wie man vielleicht bei Erwachsenen würde sagen, depressiv umgehängt. Aber er hat sich zurückgezogen, er hat sich nicht mehr interessiert. Er ist geknickt von der Schule heimgekommen. Ja, das sind so Sachen gewesen, die sich gezeigt haben.
Und dann haben Sie Hilfe gesucht?
Und dann, klar, habe ich Hilfe geholt. Also, sie ist der eine Sohn, den wollte ich eigentlich vorzeitig einschulen. Von dem ist mir dann sehr abgeraten worden, worauf ich ihn altersgemäß eingeschult habe. Und der ist nach einem halben Tag Schule heimgekommen, ist auf dem Stegli vor dem Haus gesessen und ist nicht ansprechbar gewesen. Und irgendwie nach einer halben Stunde habe ich herausgefunden, wir haben nicht gelesen, wir haben nicht gerechnet, wir haben nicht geschrieben. Der hat schon ganz lange in die Schule wollen, um das alles zu lernen. Und dann ist das im ersten Halbtag hat das nicht stattgefunden und dann ist bei ihm der Laden runter. Und wir haben ihm zwar Angebote gemacht, aber er hat die nicht genutzt. Zum Teil vielleicht das Gefühl gehabt, er dürfe das nicht nutzen. Zum Teil hat ihm vielleicht ein Begriff gefehlt gehabt. Ja.
Andrea Lanfranchi, noch schnell eine Frage. Kann man das vererben?
Also laut Studie ist ADHS vererbbar, das sagt man. Mir interessieren andere Mechanismen, nämlich die, was macht die Schule in solchen Situationen? Und die Schule hat mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man da eben abklärt und hilft. Und der Frau Deppen ist wirklich geholfen worden. Das heisst, da ist Diagnostik sinnvoll und auch Medikation. Den Kindern geht es nachher besser. Aber unter den 10% Kindern, die man heute als seelisch gestört sieht, gibt es unzählige, die immer noch in der Norm drin sind, in der normalen Variabilität, wo allenfalls auch, sie haben gesagt, sie sind bestraft worden als Kind, weil sie nicht haben können stillsitzen. Warum muss man so viele Stunden stillsitzen? Es könnte sein, dass in einer Klasse von 25 Kindern zwei drunter sind, die nicht können, länger wie zwei Stunden stillsitzen.
Wo man so eine Gesellschaft schaffen, wo auch die zwei noch Platz haben?
Nicht eine Gesellschaft, sondern eine Klasse. In der Klasse gibt es diese Möglichkeit, das Kind ab und zu aufsteht und ihre motorische Bedürfnisse abdecken. Ich habe eine schöne Geschichte gehört, letztens vor einem Schulhaus hat so einen Hügel hier in der Umgebung von Zürich und auf dem Hügel gibt es einen Baum und die Kinder gehen dort klettern und alle sagen, das ist der Raffa-Baum, wo die Kinder unbeaufsichtigt von Bodenbesitzer, von Sozialpädagogen und so weiter sich können austoben und niemand merkt, bis ein paar Lehrerinnen gesehen haben, dass sich die Kinder umschupfen und so. Und die haben gerade wollen intervenieren. Und die schulische Heilpädagogin, erfahrene Person, hat zum Glück gesagt, lönt die da, jede Pause sind die Kinder da gewesen. Und das ist ein Beispiel, das uns zeigt, dass wir eben all diese Möglichkeiten, die sich Kinder können auch betätigen können, sukzessiv abgeschafft haben und dass wir alles unter Kontrolle haben. Aber das gesagt, muss ich auch noch sagen, die Geschichte von der Frau Deppen und von ihrem Kind ist ganz eine andere Geschichte. Sie hat da Hilfe gebraucht und Hilfe gesucht und auch Hilfe gefunden.
Wir kommen sicher noch auf die Hilfe zu reden und auch auf die Massnahmen, die man dann unternimmt. Was mich noch wundernimmt, Dorothea Deppen, haben Sie sich einmal gefragt, warum Ihr Kind so ist? Ursachen? Forschung?
Nein. Das bringt nichts. Die Frage, warum habe ich...
Wir gehen gescheiden zu den Lösungen.
Ja, oder? Richtig. Zuerst mal feststellen, was ist. Und ich möchte vielleicht einerseits der Schule ein grosses Kränzchen winden. Also heutzutage ist es wirklich möglich, mindestens in der Primarschule, dass eine Lehrerin dem Kind sagt, los, kannst glaub nicht mehr ruhig sitzen, renn mal ums Schulhaus. Also der eine Sohn, der hat das x-mal gemacht und das hat wirklich gut funktioniert. Meine Problematik war eher, anzubringen, dass in der Schule bemerkt wird, außer der Unruhe, dass wirklich ein Problem da ist. Weil meine Kinder haben versucht zu kompensieren, haben sich Mühe gegeben, haben versucht sich anzupassen, sind am Anfang in der Schule, außer vielleicht der motorischen Unruhe, eigentlich nicht so wahnsinnig auffällig gewesen. Und dann sind sie heimgekommen. Und alles, was sich da angestaut hat, an Frust, an Anstrengung, an Erschöpfung, hat sich die Hei entladen.
Da würde ich auch gerade einhängen.
Das heisst, wie entladen?
Also der nach dem ersten Schultag knickt, auf dem Stegli gesessen ist, das ist vielleicht ein Vierteljahr gegangen und dann hat er angefangen heimzukommen und um sich zu schlagen. Also das ist mindestens einmal am Tag hat er eine Attacke gehabt, das ist vor einer halben Stunde bis anderthalb Stunde gegangen, wo er einfach das Zeug umgeschmissen hat, auf den kleinen Brüder eingeschlagen hat, auf mich eingeschlagen hat und wo ich, es klingt jetzt vielleicht furchtbar, aber ich habe keine andere Variante gesehen. Ich habe den Bub müssen am Boden drücken, den Erstklässler, auf den Rücken, ihm aufs Becken sitzen und die Hände oben fixieren, bis er losgelassen hat und dann konnte ich ihn in die Arme nehmen und dann hat sich das wieder entspannt.
Also wie ein Dampfkessel, wo der während der Schule durchgehabt hat und so abends hat es ihn verjagt.
Und es hat mir niemand geglaubt.
Ja,
das ist ganz schwierig.
Ich denke, nur Toleranz kann natürlich nicht die Lösung sein, weil da ist sicher die arme Lehrerin, die manchmal auch leidet. Und Frau Deppen hat jetzt gerade gesagt, wie ihr Kind leidet. Also.
Wir haben ja können lesen, dass es Lehrer gibt, die zum Teil sollen sagen, das Kind muss Ritalin haben, sonst kommt es nicht mehr mit auf die Schulreise. Ja, sonst ist es dann zu gefährlich.
Aber es ist noch ein anderer Aspekt. ADS ist prognostisch ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Also, das ist einer der grössten Risikofaktoren bevölkerungsweit, ob es später mal gut geht oder nicht. Also ADS braucht effektiv Behandlung und meines Erachtens mehr als Ritalin.
Was kann dann passieren, also wenn Sie sagen, die schlechte Prognose?
Ja, für alle psychischen Störungen vom Erwachsenenalter, inklusive Suizid und asoziales Verhalten.
Also das heisst, man muss etwas unternehmen, wenn man die Diagnose mal hat? Ja.
Und zwar, weil auch das Kind leidet. Ich denke, es ist wichtig, das Kind in seinem Leiden abzuholen und ihm kommunikativ und über Ritual Lösungen anzubieten, wie es auch lernt, zur Selbststeuerung halt weiterzukommen. Weil ADS ist auch im Prinzip eine Entwicklungsstörung, dass es in der Entwicklung, gerade was die Selbststeuerung anbelangt, halt gewisse Sachen nicht so weit ist wie andere Kinder. Und da braucht es Unterstützung.
Geben Sie mir noch mal Antwort auf die Frage Ursache. Ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt. Oder, warum hat das Kind? Also, man kann zum Beispiel auch lesen, dass es ein Problem ist mit der Verarbeitung von Informationen. Also, dass man sagt, da werden Kinder überflutet mit Informationen. Sie sind überfordert. Dass quasi unsere Gesellschaft alles parat macht, damit dann einfach Kinder seelisch und psychisch krank werden können. Stimmen Sie dem zu?
Ja, noch einmal, gesellschaftlich kann man sagen, man will, dass Kinder aus sich rauskommen und sie haben weniger Freiräume. Wie jetzt genau ein ADS entsteht, ich glaube, das wird den Rahmen von dieser Sendung sprengen.
Aber eben zum Thema Reizüberflutung, Normen, Leistungsdruck, trägt das dazu bei, dass wir heute mehr seelisch und psychisch kranke Kinder haben?
Sicher schon, ja.
Sehen Sie das auch so, Herr Lanfranchi?
Ja, das sicher. Aber Reizüberflutung. Wir müssen die ganze gesellschaftliche Situation anschauen. Die innerhalb von wenigen Jahrzehnten haben sich unsere Familien komplett verändert. Es gibt eine beschleunigte gesellschaftliche Dynamik. Und das heisst, dass Eltern auch sehr verunsichert sind. Ich habe es selber erlebt. Ich bin in einer Familie in Poschiavo aufgewachsen. Lehrer. Der Großvater ist auch Lehrer gewesen. Ich bin auch Lehrer geworden. Jeder ist Lehrer geworden in unserer Familie. Heute, meine Kinder, der Sohn ist 17, er weiß noch nicht, was er will machen und ich kann ihm auch nicht helfen. Es ist wirklich, die Zukunft ist offen.
So eine Orientierungslosigkeit ein bisschen mehr.
Ja, ich mache mir keine grosse Sorgen, weil das ist bei allen Kindern so. Das bedeutet aber, dass gewisse Risiken vorhanden sind, die wir nicht hatten. Ich hatte viel weniger Risiken in Bezug auf die Zukunft. Jeder hat gewusst, was wir machen wollen. Und dementsprechend haben wir uns auch verhalten. Das heisst, es kommt jetzt wirklich sehr viel auf die Familie im Sinn von einer Verunsicherung sehr viel zu. Auf die Schule kommt ein Druck, die ist einem Druck ausgeliefert. Die Schule, die Eltern haben auch sehr hohe Erwartungen an die Lehrerinnen und wir kennen die Situation von der Belastung von der Lehrerinnen. Zum Teil sind eben Eltern auch so unter Druck, weil sie wenig Kind haben. Kinder sind sehr kostbar geworden. Wir haben so wenige.
Unter ständiger Beobachtung wahrscheinlich auch als Einzelkind.
Sie sind ständig beobachtet. Und sie müssen sich gemäss der Vorstellung der Eltern entwickeln, ihre Erwartungen erfüllen. Es gibt wie eine Gratifikation oder einen Bonus, wenn es gut ausgeht. Aber etwa die sind Kinder gar nicht pflegeleicht. Sie sind kein Starpianist. Sie sind keine guten Sportler und etwa die haben Kinder auch Frühchinesisch nicht so gern und alle stehen ein bisschen unter Druck und dann gibt es, der Druck kommt nachher raus. Ich sehe, wir müssen schon schauen, über was das wir reden. ADS, ADHS, das sind, ich lasse mich gerne korrigieren, von Ihnen haben Sie, das ist 0,5% bis 2% von allen Kindern, abhängig von den epidemiologischen Studien. Aber wir haben nebendran sehr viele andere Kinder, die unter einem massiven Druck stehen. Und dieser Druck zeigt sich dann in Form von Verhaltensauffälligkeit, aber auch von gewissen Symptomen.
Ich möchte noch schnell die E-Mail-Adresse durchgeben, für all die Leute, die Fragen haben oder etwas möchten dazu sagen, warum das so viele Kinder seelische Störungen leiden in unserer Gesellschaft, was man dagegen könnte tun. Schreiben Sie ein Mail an doppelpunkt@drs1.ch. Später in der Sendung tun wir dann Ihre Fragen, Meinungen zusammenfassen. Andrea Lanfranchi, ein italienischer Psychiater, hat einmal gesagt, die Kinder, die bei euch in der Schweiz behandelt werden, das seelisch-psychisch gestört oder vielleicht sogar Ritalin, also Medikamente bekommen, die sind bei uns ganz normal. Hat sich dann vielleicht auch einfach Grenzen verschoben zwischen den sogenannten normalen und anormalen Kindern? Ist die vielleicht viel tiefer als früher oder vielleicht die anderen Länder?
Was sich verschoben hat, die Grenze der Tragfähigkeit von Schulen. Es gibt Schulen, die sehr gut funktionieren, wo schwierige Kinder, wie wir sie halt haben, wirklich tragen. Und es gibt Schulen, wo, ich mache keine Vorwürfe, die Lehrerinnen handeln im gut gemeinten Sinne. Sie wollen gut sein, sie wollen nichts verpassen und dann melden sie die Kinder an mit Problemen. Und zwar melden sie die halbe Klasse an und nicht nur ein Kind, sondern 10 oder 12. Und das ist, glaube ich, schon eine Schwierigkeit. Und da sind wir schon anders als im Vergleich zu anderen Ländern. Also in Italien gibt es auch mit Verhaltensstörungen. Sogar in der obersten Etage gibt es gewisse Verhaltensprobleme in der Politik. Aber das ist sicher nicht so, dass in Italien weniger Probleme gibt. Aber es gibt vielleicht ein bisschen weniger Perfektionismus. Das heisst, Lehrerinnen lernen auch etwas, also wenn ein Kind träumt, musst du nicht gerade das Kind zurückholen und schauen, dass er wieder da aufmerksam schaut, sondern es gibt doch eine gewisse Nonchalance, was wir haben ausgezeichnete Schulen. Meine Behauptung ist aber, dass wir ab und zu mit dem Perfektionismus ein bisschen übertrieben. Und das wollen die Eltern selber von den Lehrerinnen. Das ist der Punkt. Die Lehrerinnen, die würden auch gern ab und zu weniger Druck haben von Seite von der Familie.
Was sind denn die Massnahmen, die Sie ergreifen? Sagen Sie dann eben den Eltern, weniger perfektionistisch sein und dann kann die halbe Schulklasse wieder heim, die bei Ihnen gelandet ist, sage ich jetzt mal.
Also, wenn ich Eltern habe in der Beratung und ich merke, das Kind leidet unter dem starken Druck vom Vater, ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen in letzter Zeit, wir werden ziemlich direktiv. Natürlich, nachdem wir eine Beziehung aufgebaut haben, sagen wir so einem Vater, dass von 100% Druck und 0% Wertschätzung können wir das ein bisschen ausgleichen. Ein Kind kann man 10-mal kritisieren. Wenn man einmal kritisiert und unter Druck setzt, sollte man auch 9-mal loben.
Und das 9-mal geht verloren manchmal.
Genau.
Ja. Da möchte ich vielleicht noch etwas dazu sagen. Es ist in der heutigen Gesellschaft ja so, dass eigentlich die Leistung zählt. Alle müssen leisten. 6 gute Noten, also wenn wir jetzt von den Kindern reden, 6 sozial angepasstes Verhalten, 6 brav sein. Ich meine, es gibt ja den Spruch, gutes Kind sollte man sehen, aber nicht hören. Sie sollten selbstständig sein und gleichzeitig sollten sie das machen, was man ihnen sagt und sich unterordnen. Also ein Haufen Sachen, die sich eigentlich gegenseitig beissen. Und wenn man andauernd von einem Kind verlangt, es soll leisten auf der ganzen breiten Palette vom Leben, dann identifiziert sich ein Kind mit der Leistung. Und wenn es die Leistung nicht bringen kann, dann geht der Selbstwert zusammen. Also ein Kind kann in dem Sinn eigentlich gar nicht mehr Kind sein, sondern es muss leisten. Und jedes Kind, jeder Mensch ist für sich eine Persönlichkeit und als solches wertvoll. Und das ist eigentlich mein Anliegen, das ich habe an unsere Gesellschaft und auch an mich selber. Ich will mich da nicht ausnehmen, ich gehöre auch zu dieser Gesellschaft. Und ich unterliege dem Leistungsdiktat auch immer wieder. Viel mehr, als mir eigentlich recht ist. Aber mein Wunsch an unsere Gesellschaft wäre, dass wir viel mehr uns selber sein dürfen. Dass jeder Mensch, jedes Kind als das, was es ist, als das Wesen, was es ist, anerkannt wird, geliebt wird und gefördert wird. Und dass wir so anders lernen, miteinander umzugehen. Und ich bin überzeugt, ich bin zutiefst überzeugt, dass es weniger psychische Leiden gibt, es gibt weniger Medikamentengebrauch, es gibt weiterhin kranke Leute, es gibt weiterhin leidende Leute. Eine perfekte Gesellschaft bringen wir nicht an. Aber ich bin sicher, wenn wir einen Weg in diese Richtung einschlagen könnten, hätten wir weniger leiden.
Dorothea Deppen, reden wir doch mal von den Massnahmen, die man ergriffen hat, dann bei Ihren Kindern. Eins hat Ritalin bekommen, ein zweites hat es nicht vertragen, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Ich frage jetzt mal ein bisschen provokativ. Also, haben Sie das Ritalin vielleicht Ihrem Kind auch gegeben, damit es eben in die Gesellschaft passt, wo wir jetzt gerade davon geredet haben?
Also es ist so, wo dann der Gedanke ADHS auftaucht ist, habe ich gefunden, ich will es wissen, ob da wirklich eine Problematik dahinter ist, die es meinen Kindern verunmöglicht, anders zu sein. Also dass man nicht mehr sagt, jetzt hocke mal ruhig und Kopf in den Stutz und so, sondern wenn da wirklich etwas dahinter ist, dass man vielleicht anders lernt, damit umzugehen. Primär ich als Mutter, aber dann auch vielleicht der Umgebung kann kommunizieren.
Was heisst denn das konkret? Dass er anders reagiert, zum Beispiel auf die Wutanfälle? Oder, ja, wie anders verhalten?
Also jetzt bei diesen Wutanfällen haben wir die Lösung zum Beispiel gefunden. Der hat so einen aufblasbaren Nickel, wo man eigentlich draufsitzen kann. Und bei einer Wutattacke, also ich muss sagen, jetzt ist er grösser und er hat es gut im Griff jetzt. Aber in der Primarschule, dann ist er an ihn ins Zimmer gestickt und er soll auf den Igel einprügeln. Manchmal ist der Igel auch umeinander geflogen, x-mal an die Wand hin, bis die Aggressionen sind abgebaut waren.
Und geht ja wieder in die Richtung von Ritual, Christian Ziegler, oder?
Ich denke auch, wir müssen lernen, besser miteinander kommunizieren. Mit Toleranz allein kommen wir nicht weiter. Ich denke, Kommunikation ist eine Fähigkeit, ist eine Kunst. Und das können wir lernen. Also, wenn der Lehrer sagt, bis ruhig, dann ist das eine schlechte Kommunikation. Mhm. Aber er könnte es vielleicht so formulieren, dass es beim Kind anders ankommt.
Also, wie formulieren? Positiv?
Ja, ist immer die Frage, wie kommt man aus dem Negativen raus ins Positive. Ich glaube auch, die Frage nach dem Grund oder gescheite Analyse helfen uns auch nicht weiter. Die bringen uns nicht ins Positive, sondern wir müssen Nägel mit Köpfen machen und das ist das Kommunizieren, wie wir miteinander umgehen, im Hier und Jetzt, dass man aus dem Negativen, wo das Kind schnell reinkommt, dass man da gekonnt ins Positive reinkommt. Und für mich ist da wichtig, dass man gute Metapheren findet. Eine Metapher ist ein bildlicher Vergleich, dass das Kind immer wieder hört, was in welchem Zustand das ist. Zum Beispiel eine gute Metapher ist das Navigationssystem. Wir haben unser inneres GPS oder unser inneres Navi in uns. Aber manchmal müssen wir es ausschalten. Und dass man dem Kind sagt, schau, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt hast du dein Navi eingeschaltet. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt hast du es ausgeschaltet. Und wenn du es ausgeschaltet hast, dann bist du halt im Blindflug und dann kannst du dir selber nicht so vertrauen. Und wenn du es eingeschaltet hast, dann weißt du, was dein Weg ist und du kommst eher am Ziel. Und bei dem ADS-Kind und bei den anderen auch, das muss man halt vielleicht 100-mal sagen, immer wieder auf der gleichen Metapher herumreiten. Und irgendwann ist es dann mal drin. Und dann kannst du sagen, ah ja, in welchem Zustand bin ich? Ups, ich glaube, ich muss etwas ändern. Eine ähnliche Metapher ist zum Beispiel eben die vom wilden Tier in uns rein. Und da gibt es den ganz wilden Andi im Oberland, der jetzt vielleicht zuhört, und der ist bereit, auf das zu hören und zu sagen, wenn sein Wildtier will streiten, dass die Eltern merken, der ist vielleicht ein bisschen streitsüchtig. Und wenn die Eltern das richtig aufnehmen und nicht ihn unterstützen in seiner Streitsucht, sondern sagen, ja, ich tue gerne mit dir streiten, dann kann er nicht mehr provozieren und dann ist es für ihn auf einmal nicht mehr lustig zum Streiten. Also das sind so kommunikative Ansätze, wie man mit den Kindern auch weiterkommen kann und dass sie auf einmal merken, wenn sie anders kommunizieren, dass sie auch weniger leiden.
Lassen wir mal, was unsere Hörerinnen und Hörer zu unserem Thema heute Abend sagen. Ricarda Simonette, sie hat Mail entgegengenommen.
Es sind ein paar Mails reingekommen, da kann man ein bisschen büscheln. Ein paar sind der Meinung, dass die Familie vollständig demontiert worden ist, so zum Beispiel der Walter Guler. Und da hängt auch Frau Fessler ein. Sie hat einmal erlebt, als sie Au-pair war, als 18-Jährige, wie in Amerika sich das so entwickelt und hat immer gehofft, dass das da in der Schweiz nicht so weit käme. Jetzt ist es aber genau auch so, dass beide Eltern Schaffende, es gäbe keine gesunde Mahlzeiten mehr, Kinder sitzen die viel viel vor dem Computer, sind viel allein und schon bevor es 16 sind, weil die so viel Geld rumhängen, dann durch die, dass das beide Eltern schaffen, sind die Kinder schon mit 16 eigentlich in ganz Europa gewesen. Und eben das zentrale Problem sind eigentlich die Familienstruktur. Dennoch gibt es eine Meinung von der Frau Fäh, Schulpsychologen und Schulpsychiater, die können die Kinder gar nicht mehr richtig therapieren, weil Kinder sich an so eine Therapie gewöhnen. Sie sind eigentlich genauso schon geschult fast und wissen die dann, was sagen und was sagen sie, was gehört werden will. Und dann ist auch noch die Meinung von Herrn Häni. Er hat eigentlich selber isoliert gewesen, ab der dritten Klasse, hätte in die Sonderschule müssen und merkt jetzt aber eigentlich, dass er intelligenzmässig nicht hinten anhinkt. Und er fragt sich und erlebt, dass viele sozialtätige Menschen eigentlich vielleicht eher hinten reinhängen und denen ihre Fähigkeiten gar nicht so verrückt hoch sind. Er versteht sie zumindest nicht, schreibt er. Und dann ist noch die Familie Fankhauser, wo einfach fragt, wo denn bitte dürfen die Kinder noch Kinder sein? Also das ist so ihre zentrale Frage, auch, die sie da noch hat. Das
ist natürlich sicher auch eine zentrale Frage in unserer Runde. Andrea Lanfranchi, die Familie ist demontiert.
Ja, ich verstehe nicht, was da gemeint wird mit Familie demontiert. Also Familien werden häufig beschuldigt, dass sie eben nicht schauen, dass die Eltern nie
rum sind.
Also was die Frage war, ist schon, dass die Eltern oft nicht rum sind.
Eben, dieser Meinung bin ich gar nicht.
Ja, aber das gibt es sicher. Und ich glaube auch, wenn sie nicht rum sind, dann lernen Kinder halt auch nicht auf die gute Art die Kunst der Kommunikation.
Also
oder?
Heutzutage, nie in der Geschichte von der Menschheit sind die Eltern so häufig bei den Kindern gewesen und haben die Kinder gepflegt und haben die Kinder, den Kindern geholfen bei den Hausaufgaben und so weiter. Das ist, was wir...
Also ist das ein Trugschluss, dass man sagt, Kinder sind heute mehr allein gelassen
als früher? Es gibt nichts Schlimmeres, als dass wir jetzt die Familie beschuldigen, dass sie die Verursacher sind von psychischen Problemen bei Kindern. Tatsache ist aber, dass wir beispielsweise auf der Ebene der Familienpolitik den Familien helfen müssen, dass sie genug Zeit haben für Kinder. Weil das Problem, das wir haben, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und wir haben tatsächlich Eltern, die beide arbeiten müssen und wo wirklich wenig Zeit vorhanden ist. Ich bin ein bisschen widersprüchlich, als ich gesagt habe, sie nehmen sich sehr viel Zeit. Es gibt tatsächlich auch Familien, die die Zeit gar nicht haben. Und insofern muss man mit familienpolitischen Massnahmen auch da reagieren. In Deutschland gibt es einen Elternurlaub. Ich würde das nicht so nennen, sondern Elternzeit. Es ist gar kein Urlaub. Und ich habe erlebt, dass ich beispielsweise als Vater nach der Geburt von meinem Kind habe ich einen Tag können die heiß sein, einen ganzen Tag. In Schweden kannst du ein ganzes Jahr, bis die Kinder 8 oder 9 sind, nehmen. Und das wirkt sich dann sehr positiv aus, auch bei Kindern, die allenfalls Störungen haben, da können die Eltern wirklich für einen Ausgleich sorgen.
Dorothea Deppen, wir haben vorher von diesen Metaphern gehört von Christian Ziegler und er damit arbeitet. Was hat denn Ihnen am Schluss geholfen bei Ihren Kindern?
Was hat mir geholfen? Also, ich bin ja an verschiedene Orte gelangt, immer wieder das eine oder andere mitgenommen. Trotzdem ist es irgendwann zuhause am Abend nicht mehr tragbar gewesen, weil wir alle einfach nicht mehr haben mögen. Wir haben uns nur noch angeschrien. Und das war dann der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, wir machen den Ritalin-Versuch. Und eben beim jüngeren Sohn hat es gut angeschlagen, im Sinn, dass er weniger soziale Probleme hatte, dass er weniger geladen heimgekommen ist. Das hat weniger Streitereien und Geschrei gegeben. Und hat man dann auch weitere Schritte verhaltenstherapeutisch können machen.
Ist denn das durchgehend ein positives Resultat gewesen? Man hört ja auch, dass es dann vielleicht Kinder gibt, die dann mit Ritalin zum Beispiel ihre Kreativität verlieren, vielleicht plötzlich nicht mehr zeichnen wollen.
Wenn sie zu hoch dosiert ist, habe ich das erlebt. Also beim Einstellen, wenn es zu hoch gegangen ist, dass es dann wie abgelöscht
war. Also dann ist es wirklich eine Sache von der Dosierung. Also,
vielleicht gibt es auch Kinder, wo es grundsätzlich so passiert, das habe ich so nicht erlebt. Mal beim anderen Sohn haben wir auch geschaut und der ist wie eine Depression gefallen, solange das gewirkt hat. gesagt, ich habe keine Freude mehr, gar nichts mehr, ich werde nicht mehr verrückt, ich spüre meine Gefühle nicht mehr, ich will das nicht. Und das finde ich auch richtig, dass er das nicht will. Und dann haben wir das, dann haben wir noch ein anderes Präparat geschaut, weil es in anderen Bereichen schon geholfen hat. Und dort war es ähnlich gewesen. Und dann haben wir die Übung abgebrochen. Und der kommt unterdessen gut durchs Leben. So. Und
wie denn? Also mit was für Massnahmen?
Also er geht seit Jahren geht er in die Heileurythmie. Das ist eine Therapieform der Anthroposophen. Und wir haben die ganz gute Frau, die ihn begleitet. Und er macht es wirklich gut.
Christian Ziegler, wenn wir jetzt heute Abend Leute haben, die uns zulassen, die sagen, ich bin ratlos, ich weiss nicht mehr, ich bin ja gar nicht sicher, ob mein Kind seelisch, psychisch gestört ist, das macht einfach Schwierigkeiten. Was geben Sie diesen Leuten für Ratschläge? Was sollen die unternehmen? Was ist der erste Schritt?
Es ist sicher die Frage, ob sie das Leiden vom Kind wahrnehmen können und dann abschätzen, wie gross das ist oder ihr eigenes Leiden. Es ist ja auch in der Kommunikation wichtig, dass man das wieder einbaut, dass wenn ein älterer Teil provoziert wird, dass er nicht einfach verrückt wird, sondern dass er dann vielleicht kann sagen, du, ich leide, wenn du so tust. Und das soll nicht eine Beschuldigung sein, aber es ändert nichts daran. Vermutlich solltest du vielleicht auch bei dir schauen, ja, was das auslöst, wenn du dein wilde Tier rauslässt. Das verletzt mich manchmal, oder? Also es ist die Wahrnehmung von sich und vom Kind und dann kann man entschliessen, ja, brauchen wir Hilfe oder brauchen wir nicht.
Dorothea Deppen, wie geht es denn Ihren Kind heute? Also eben das eine ist mit Ritalin, wenn es gut eingestellt läuft, sage ich jetzt mal. Wie geht es diesen Kind heute? Geht es denen gut?
Also dem Älteren geht es gut und der Jüngere hat jetzt gerade eine äußerst üble Mobbingzeit hinter sich, die sich aber Gott sei Dank aufgelöst hat. Und das macht, dass es ihm besser geht. Und jetzt im Sommer gibt es dann einen Schulwechsel und ich hoffe, dass er dort einen guten Start hat. Und dass dann vielleicht auch die schulischen Probleme noch ein bisschen nachlösen.
Und noch eine Schlussfrage an Sie, Andrea Lanfranchi. Eine Prognose, wir haben jetzt gehört, jedes 10. Kind seelisch, psychisch gestört. Jedes 10. Kind landet beim Schulpsychologen. Ihre Prognose, nimmt es ab oder nimmt es weiter zu?
Es wird weiter zunehmen, solange dass wir auch grundsätzliche Probleme von unserer Schule nicht lösen. Wir haben eine Schule, die eine riesige Sortiermaschine ist. Eine Schule im 21. Jahrhundert stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die gleichaltrigen Kinder, gleiche Alter, in der gleichen Klasse und machen das Gleiche und so weiter. Die Schule ist jetzt dran, sich zu verändern und die Integrationsfähigkeit, die Tragbarkeit zu erhöhen. Der Weg ist noch lang, es ist gar nicht
aber die richtig,
einfach,
richtig.
Aber die richtige richtig. Und mir hilft in der ganzen Diskussion noch ein Begriff, das heißt, das ist der Konzept vom FIT. FIT-Konzept vom Largo heißt, dass wenn die Umwelt sich an dieses spezielle Kind anpasst und das Kind auch an die Umwelt, es ist eine gegenseitige Anpassungsleistung, dass das wirklich sehr nützlich ist und gut ist. Wir sollen Kind nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Und fit heisst, dass Kind und Umwelt gut zusammenpassen. Das ist das, was wir wünschen.
Ganz herzlichen Dank für die Diskussion.
Gäste im Doppelpunkt-Forum bei der Christine Schultes sind der Christian Ziegler, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu Thun, Andrea Lanfranchi, er ist ehemaliger Schulpsychologe von Stadt Zürich, Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie, Dozent und Forscher an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik zu Zürich und Dorothea Deppen, Physiotherapeutin und selber ADHS-Betroffene mit Ritalin-Erfahrung. Das Doppelpunkt-Forum, das können Sie in den nächsten 4 Wochen auch noch im Internet hören, drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.